Willkommen zu Fit for Digital, dem Lernpodcast zur digitalen Transformation.
Hier gibt es Informationen, nützliches Wissen und spannende Interviews rund um die digitale Transformation.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fit for Digital. Ich habe heute einen ganz besonderen zu Gast. Ich glaube, es ist der erste weibliche Gast und deswegen freue ich mich ganz besonders. Ich habe die Anna Lukasson herzlich eingeladen und ich freue mich ganz doll, Anna, dass du dir die Zeit genommen hast, mir ein paar Fragen zu beantworten, unseren Hörern was zu erzählen, was du machst und wer du bist. Hallo Anna.
Hallo Miriam, vielen Dank.
Ja, Anna, du arbeitest in deinem eigenen Unternehmen bei Nyriss und vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, wer du bist, beziehungsweise wie du zu Nyriss gekommen bist. Ich weiß, da gibt es eine längere Geschichte und du warst 10 Jahre auch in einem anderen Unternehmen, aber vielleicht kannst du mal so einen Ablauf erzählen, wie das so gekommen ist.
Sehr gerne. Nyriss ist ein Softwareunternehmen. Wir stellen Computer Vision Software her. Und da, um da ein bisschen ins Detail zu gehen, sind wir eine visuelle Suchmaschine. Heißt, wir ermöglichen es Unternehmen, dass sie mit Fotos suchen und nicht mit Text, um das so ein bisschen klarer zu machen, wo man es nutzen könnte. Ein gutes Beispiel ist die Ersatzteilsuche. Also wenn Kunden eines Maschinenbauers oder Mitarbeiter des Unternehmens nach bestimmten Ersatzteilen suchen und den Namen nicht im Kopf haben, die Artikelnummer nicht im Kopf haben, dann können sie mit Hilfe unserer Technologie ein Foto dieses Ersatzteils machen und wir durchsuchen die Kundenbank nach dem gleichen Produkt und spucken dann halt die Informationen raus und sagen, das ist halt die Düse MFT20X. Und das führt natürlich dazu, dass die Prozesse deutlich schneller laufen und dass da die Effizienz signifikant erhöht wird. Ja, und jetzt die bisschen längere Geschichte, wie kam ich dazu? Ich bin Ingenieurin vom Beruf aus, habe in Aachen Automatisierungstechnik studiert, in dem Bereich auch promoviert. Und mein Bruder ist auch Ingenieur, mit ihm habe ich gemeinsam gegründet. Der war zunächst in der Chemieindustrie tätig und ist dann zu Amazon, als Amazon gerade in München angefangen hatte, ist also komplett quer eingestiegen, weil er das so spannend fand, was da entsteht und war halt dann so in dem ersten Team, das Amazon in Deutschland wirklich groß gemacht hatte und nicht nur Bücher verkauft hatte, sondern dann halt all die anderen Kategorien mit aufgenommen hatte. Ja, und gemeinsam haben wir eigentlich schon immer gerne was machen wollen und ein eigenes Business aufbauen wollen, haben auch vorher schon ein paar Versuche gemacht, die gescheitert sind und mit Nyriss haben wir dann halt letztendlich beide in Vollzeit daran gearbeitet. Also sie haben beide alles andere weggelassen und auch da etwas gemacht, was sehr, sehr lange schon in unseren Köpfen war und sehr lange Zeit hatte zu reifen. Haben da auch relativ schnell Investorengelder eingesammelt und das Ganze führte dann dazu, dass wir auch die Möglichkeiten hatten, ein echtes Unternehmen daraus zu bauen. Und das ist jetzt 5 Jahre alt und wir freuen uns tierisch, dass alles so gut läuft.
Dass es so krass sich auch entwickelt hat. Hattet ihr immer schon die Idee, euch auf visuelle Bilderkennung zu fokussieren? Oder was war die Grundidee? Wie seid ihr denn dahin gekommen, dass Nyriss jetzt das ist, was es ist eigentlich?
Die Grundidee, also die wirkliche Ursprungsidee war eigentlich noch eine andere, da ging es um einen Warenkorb, der nicht dem Händler, sondern dem Endkunden gehört. Das war die Idee meines Bruders und auch seine lange Vision, wo man sagt, ich habe einen Warenkorb und ich befülle den bei welchem Händler ich auch möchte und online, offline Kanäle mixen und check dann halt aus und ich habe alles unter Kontrolle. Kontrolle an einem Platz. Und dieser Warenkorb gehört halt eben nicht Amazon oder eBay oder Otto, sondern der gehört mir persönlich. Ja, und ich kann aber überall damit einkaufen. Das war die Ursprungsidee. Und die KPI, die erste war, man muss innerhalb von 20 Sekunden auschecken können. Und dann haben wir halt angefangen und haben festgestellt, dass die Produktsuche fast eine Minute dauert. Ja, also dass wir diese 20 Sekunden KPI niemals schaffen können, wenn wir mit Tags nach Produkten suchen. Und dann habe ich mich erinnert, dass ich während der DIS schon Bilderkennung mir angeschaut habe. Damals hat das im Labor alles gut funktioniert, aber nicht im realen Leben. Aber seitdem hat sich halt extrem viel getan. Die Rechenkapazitäten sind hochgegangen. Und deswegen habe ich gesagt, lass uns doch mal nach Bilderkennung schauen, das ist ja deutlich schneller und vielleicht funktioniert es ja schon und dann suchen wir mal nach einem Supplier. Und dann haben wir nach Suppliern gesucht, um das halt da wirklich einzubauen und haben halt niemand gefunden, der ja, vor allem die Anforderungen meines Bruders erfüllt hatte. Ja, also es muss halt irgendwie bis 500 Millionen durchsuchen können, das innerhalb von einer Sekunde und nichts kosten.
Ja.
Das gab es nicht am Markt und dann haben wir es halt selber gebaut. Genau, und dann hat sich das dann halt so entwickelt, dass wenn wir Händler dann angesprochen haben, haben sie halt gesagt, so, ja, das ist die Bilderkennung, die ist super, aber hier den Checkout, das geht nicht, Leute, ich lasse euch niemals an meine Kasse dran. Ja. Haben wir halt versucht zu argumentieren, ne, das ist aber das, was der Kunde möchte und ne, vielleicht es macht Sinn, kundenorientiert in der Zukunft vorzugehen und nicht händlerzentriert. Viel zu weit, also auch heute noch. So, deswegen haben wir das dann geändert und haben gesagt, okay, wir schmeißen die ganze Checkout-Idee aus und fokussieren uns komplett auf die Bilderkennung und auf Lieferung dieser Bilderkennung an Unternehmen. Und dann kam es relativ schnell, dass uns Daimler angesprochen hatte als erster Industriekunde und sagte, hey, wenn ihr Schuhe, Taschen und Kopfhörer etc. erkennen könnt, dann könnt ihr vielleicht auch Ersatzteile erkennen. Und dann haben wir bis dato auch nie drüber nachgedacht, aber gesagt, ja klar, müsste eigentlich funktionieren. Und und dann haben wir uns mehr mit diesem Thema befasst und heutzutage machen wir auch mehr Umsatz mit Ersatzteilerkennung als mit E-Commerce. Also das ist schon der größte Bereich bei Nairis geworden. Tatsächlich auch der mir extrem viel Spaß macht, weil ich da halt wieder back to the roots bin, also ein bisschen zurück zu meinem Ingenieurstudium und ich da halt auch tierisch viel Potenzial sehe, weil die Prozesse doch in vielen Fällen dann noch sehr aufwendig sind, um einen Teil zu identifizieren und da können wir halt helfen.
Ja, ich habe das irgendwie auch woanders mal gehört, dass man das auch irgendwie baumarktmäßig, ne, wenn man eine bestimmte Schraube daheim hat und man sucht die irgendwie nochmal in zweiter Form, dass man dann mit einem Foto dieses Stück mit Namen auch identifizieren kann. Ja, ansonsten sagst du irgendwie Schraube, Mutter, ja, sieht halt aus wie eine Schraube. Und so kann dann die App zum Beispiel irgendwie genau erkennen, was das für eine Schraube ist. Ne? Sowas habt ihr irgendwie auch gemacht, oder?
Genau, da wir sind auch in eine Baumarkt-App installiert. Also einfach mal alle durchtesten, dann findet man schon die. Schrauben ist schon schwierig, weil wir die Größe nicht erkennen mit dem Standard-Smartphone. Okay, okay. Ne? Also es gibt so erste Smartphones, die auch eine Größenerkennung installiert haben, aber so die Standard-Phones haben das nicht, sodass wir halt nie wissen, ist die jetzt 2 Zentimeter oder ist die 20 Zentimeter, diese Schraube. Aber wir kennen, dass es halt eine Schraube ist. Da gibt es aber halt so viel Varianz, dass da die Größenzuordnung doch sehr wichtig ist. Aber was gerade bei Baumarkt, was ich selber mal genutzt habe und auch sensationell fand, war, ich musste einen SDS-Bohrer, der ist mir kaputt gegangen und ich brauchte einen neuen. Und dann war ich ja auch in der App unseres Kunden und dachte, ja, was tippst du da jetzt ein? Du
ja, weißt genau, gar nicht, wie heißt
Bohrer,
das?
Ja, das ist ein Bohrer. Ja. So, da kam natürlich aber nicht diese Bohrer mit diesen Einschlüssen seitlich. Ja, dann habe ich irgendwie getippt, Bohrer mit Einschlüssen. Und da waren wir gerade installiert und dann habe ich mich erinnert, wir sind doch da jetzt integriert. Ja, das ist super.
Schön, ja.
Und dann habe ich halt ein Foto gemacht und wenn das halt so klar und charakteristisch ist, dann erkennt man das auch sehr gut. Ne? Also diese SDS-Bohrer haben halt diese Einbuchtung seitlich. Ja, und dann war das zwar nicht die richtige Größe, die da zurückkam, aber ich wusste halt, okay, das heißt SDS-Bohrer. Ja, sehr gut. Musste ich nur noch die Größe filtern und dann
hatte ich's. Ja, das ist tatsächlich total genial, ja, ne? Also gerade jetzt eben so, ich bin auch gerade viel im Baumarkt unterwegs, wegen Umbauprojekten daheim und ich weiß auch die Begriffe manchmal nicht, ne? Also es ist ja irgendwie verrückt, wie das Einzelne heißt und wenn man da kein Experte ist, dann ist das total hilfreich. Nochmal eine Frage, um zurückzugehen auf die Produktion. In welchem Bereich muss man denn dann das mit diesen Ersatzteilerkennungen, ist das dann irgendwie für die... Wenn die, also für ihre, wie sagt man das, für die Lagerhaltung oder wo wird das eingesetzt? Kannst du noch mal so ein bisschen Einblick da rein geben?
Ja, sehr gerne. Also tatsächlich gibt's mehrere Bereiche. Das, was sehr häufig verwendet wird, ist im After Sales. Das ist
Ah,
momentan
okay.
ein sehr wichtiger Bereich für den Maschinenbau, weil die durch die, und der so noch deutlich beschleunigt wurde durch die Pandemie, weil sich also die großen Händler, gerade Alibaba und Amazon, jetzt anfangen, wirklich B2B oder nicht schon anfangen, aber ich sag mal, das noch stärker pushen, wirklich B2B-Sales auch zu übernehmen. Und das war natürlich ein Horrorszenario, sodass wir das halt sehr stark jetzt wahrnehmen, dass die Maschinenbauunternehmen das selber in der Hand behalten möchten und klar sagen, wir möchten es nicht so weit kommen lassen. Ja, wir möchten unsere Teile selber an den Kunden verkaufen, sehen aber, dass dieses per Fax bestellen und per Telefon nicht mehr zeitgemäß ist, sodass sie halt auch sehr viel Online-Shops aufmachen und da halt immer mehr Teile reinnehmen, sodass man halt die Düsen und all die Ersatzteile und auch die Consumables, also die Verbrauchsteile, ja, dass man das halt bequem online nachbestellen kann. Und da kommt halt auch wieder Bilderkennung, ist halt extrem hilfreich, weil man halt auch da häufig nicht diese genaue Artikelnummer oder genaue Bezeichnung des Styles hat und dann noch schlechter suchen kann als nach Schuhen, ne? Denn Schuhe, die kann man halt irgendwie dann schon beschreiben, weiße Sneakers mit roten Streifen, kommt man irgendwie hin, aber Metall Stück mit drei Löchern, das findet man halt nicht, ja.
Also Anwendungsbereich im, weiß ich nicht, Handwerk oder so, oder im, sag, Werkstatt bei Autoteilen oder so, da könnte man sich das vorstellen, ja, dass das dann irgendwie zur Anwendung kommt.
Also als Werkstatt haben wir tatsächlich in diesem Bereich, dass die Werkstätten dann in den Online-Shops unserer Kunden einkaufen. Und dann halt die Bilderkennung nutzen. Was noch so bei größeren Maschinenbauunternehmen kommt, ist die Kommissionierung am Lager, dass die da halt auch sehr viele Teile aufnehmen müssen. Und da sind auch schon ein paar, die auch deutlich kleiner sind, wo es halt diesen Heckmeck gibt, weil da gibt es halt auch irgendwie die Verpackung ist weg, der QR-Code ist irgendwie abgegangen, ja, und man hat keinen Hinweis darauf, was das für ein Teil ist und muss das halt wieder kommissionieren und reinnehmen aufs Lager. Da haben wir viele Use Cases und dann beim Thema Instandhaltung. Also da arbeiten wir zum Beispiel für einen der größten Aufzugshersteller und da geht es darum, dass die Techniker, die rausfahren und so einen Aufzug instand halten, dass sie da auch häufig Teile ausbauen, die sie nur einmal in ihrem Leben sehen, weil ein Aufzug
Ja,
kann halt
richtig.
80, 100 Jahre sein und das
Ah,
gibt es
ja.
halt auch eine riesen Varianz an Teilen
Ja.
und dann können die genau das Gleiche tun. Die machen dann ein Foto von dem
Ja.
Teil und wir haben halt eine Datenbank hochgeladen, die all diese
Ja.
alten Teile auch listet, sodass wir es zuordnen können und denen dann halt die Info zurückgeben können.
Sehr cool, jetzt habe ich ein gutes Bild. Auch gleich meinen alten Uni-Fahrstuhl vor Augen, der regelmäßig stecken geblieben ist und gesperrt war dann, weil wieder die Handwerker was reparieren mussten. Sehr cool. Ja, jetzt kann man sich das sehr gut vorstellen, was sich dahinter verbirgt. Du hast mal in einem anderen Podcast-Interview, du bist ja schon ein Profi, du bist in vielen Podcasts aufgetreten, was ich ganz cool finde. Hast du mal erzählt, das, was ihr mit Nairis macht, also Bilderkennung, eigentlich gar keine KI ist? Kannst du das ein bisschen näher erklären? Also, wie ist da der Unterschied?
Ja, also vielleicht in der Summe meine ich, dass unsere Kinder das, was wir heute tun, nicht künstliche Intelligenz nennen werden, wenn die mal 30 Jahre weiter sind, weil es halt noch keine echte Intelligenz ist in meinem, also es ist immer die Frage, wie man es definiert, ja, aber das, was wir da geschaffen haben, ist ein extrem cooles Werkzeug, ja, in der Summe, egal ob man jetzt Bilderkennung macht oder Spracherkennung, ist ein extrem cooles Werkzeug, dass dieser eine auch Aufgabe auch sehr gut kann, teilweise auch deutlich besser als ein Mensch. Und vor allem, das hängt vor allem damit zusammen, weil man viel mehr Daten speichern und durchsuchen kann, ja, und analysieren kann. So insofern, das haben wir ganz gut hingekriegt. Und jetzt nennt man es künstliche Intelligenz, weil die Werkzeuge auch allein entscheiden können. Sie können allein analysieren, allein eine Schlussfolgerung daraus ziehen und dann halt die Next Steps ziehen. Und teilweise können sie auch alleine kreativ werden. Ja? Also sie können alleine Kreatives schaffen. So, und das geht natürlich schon in die Richtung einer Intelligenz. Aber wenn man halt darüber nachdenkt, dass Deep Blue ihm viel gewinnt gegen jedes Kind verlieren würde, weil es halt nur Schach spielen kann, ist das für mich ja halt noch sehr, sehr weit entfernt von der, von der echten Intelligenz. Und die echte Intelligenz ist halt auch nicht nur Elektronik und Signalweitergabe, was wir bisher ganz gut kopiert haben, sondern ist halt auch sehr, sehr viel Biochemie. Und da haben wir noch sehr wenig davon verstanden, wie es funktioniert und wann was passiert. Müssen da noch sehr viel forschen und sehr viel messen, bevor wir es überhaupt anfangen können, das zu kopieren. Ja, die Signalweitergabe und Informationsweitergabe und wie Informationen weitergegeben werden, das haben wir in Ansätzen schon verstanden und das haben wir dann halt auch übertragen auf ein neuronales Netz. Aber die Biochemie ist noch überhaupt nicht abgedeckt. Ja, also das ist in keinster Weise abgebildet.
Ja. Lernt euer System auch dazu? Weil ich glaube, das ist ja auch so ein Merkmal von KI, ne? Dass ihr dazu lernt irgendwie.
Genau, das lernt dazu. Man sagt das so, es lernt dazu. Und das stimmt auch. Also das erkennt halt Tyler immer besser. Und je mehr es gesehen hatte, desto mehr kann es erkennen und es kann auch abstrahieren. Also wir haben unsere Engine beigebracht, in Features zu denken und nicht in Produkten. Also wir haben sie nicht mit Schuhen, Taschen und irgendwie Rucksäcken trainiert, sondern wir haben versucht, Features, Charakteristika eines Bildes abzuleiten. Also shiny parts oder Striche oder matte Bereiche oder runde Bereiche. Und diese Features haben wir dann trainiert, sodass die Engine das auch übertragen kann. Ja, also sie sieht dann halt so ein glänzendes Teil, nicht nur in einem Ersatzteil, was eine metallische Oberfläche hat, sondern auch in einem Schmuckteil. Und kann das dann halt auf neue Teile, die sie bisher noch nicht gesehen hatte, kann sie es aber übertragen.
Ah, okay. Das, ja, also ich glaube, das würde man vielleicht kann man es so definieren, dass was ihr macht oder was Nalus ist, kann man schon in gewisser Weise als KI bezeichnen, aber langfristig gesehen ist es nur ein winziger Teil davon, was KI sein kann, oder? So würdest du das definieren.
Ja, absolut. Ja, also da gibt's noch. Wir sind da ganz, ganz, ganz am Anfang dessen, was man entwickeln kann. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir da so am Ball bleiben, ne? Weil es ist die gefährliche Entwicklung, die es momentan gibt, ist, dass es halt in USA und China sehr viel dran geforscht wird, sehr viel Geld da reinfließen und sehr viele Anwendungen ausprobiert werden. Und hier in Europa forschen wir sehr viel. Wir sind da auch wirklich nach wie vor die Nummer eins. Also die Grundlagenforschung im Bereich künstliche Intelligenz ist top. Okay. Aber im Bereich der Anwendung trauen wir uns nicht ganz so viel zu. Und es ist alles deutlich langsamer als halt insbesondere USA und China. Und dann kommt halt wenig Feedback zurück. Ja, also ich bin überzeugt davon, dass nur durch die Anwendung eine Technologie weiter wächst und sich weiterentwickelt. Ja. Und da müssen wir unbedingt nachsetzen, ja.
Ja, da ist Deutschland das Theorieland, was zu wenig ins Doing kommt, ne? Ja, das kritisiert der Frank Thelen ja auch immer so schön, dass wir da noch unbedingt nachholen müssen. Sonst werden wir überrannt von anderen Ländern in dem Bereich. Wie ist so dein Gefühl mit eurem Startup jetzt? Seid ihr da in eine Szene gestoßen oder aufgenommen worden, die schon vorhanden ist? Oder musstet ihr euch da auch irgendwie neu positionieren? Also wie würdest du das beschreiben? Wie ist da so die Lage in Deutschland, was diese Themen betrifft?
Also wir haben eine Szene, die vorhanden war, das würde ich nicht sagen, das ist tatsächlich schon aufgebaut. Also wir haben ja jetzt zum Beispiel den KI-Verband, den deutschen Bundesverband für künstliche Intelligenz, den haben wir neu gegründet. Da waren wir als NARIS auch Founding Member. Und das wächst jetzt gut und gedeiht. Also da haben sich halt mittlerweile schon knapp 200 KI-Unternehmen in Deutschland, die wirklich mit Hauptzweck KI machen, organisiert und hat alles professionelle Strukturen, wir haben ein Team, ja, sodass das wirklich jetzt anfangen kann, das Thema zu treiben und Lobby für uns zu betreiben. Insofern vorhanden war es nicht, das mussten wir schon schaffen, aber es ist jetzt geschaffen. Ich glaube, auf der Forschungsseite ist extrem viel vorhanden und da kann man auch extrem viel draus ziehen. Da bin ich auch immer wieder überrascht, was so in der öffentlichen Meinung vorhanden ist. Ja, da spricht man eigentlich ständig nur von Google. Und was halt tatsächlich eigentlich da ist, ja, da müssen wir uns nicht verstecken. Da haben wir wirklich tolle Institute und tolle Wissenschaftler in Deutschland. Aber so der Punkt Anwendung, und deswegen haben wir dann auch den KI-Bundesverband gegründet. Und aus diesen Forschungsergebnissen, aus diesem Gelernten und Erforschten Anwendungen abzuleiten, Produkte zu bauen und diese Produkte auch anzuwenden und zu testen, da haben wir Aufholbedarf, vor allem beim Thema einfach den Produkten mal eine Chance geben und die mal testen, anwenden, Feedback geben, weitermachen. Da müssen wir einfach vorwärts kommen, ja.
Ja.
Und es lohnt sich ja auch, ne? Also weil das ist halt das Schöne an diesen ersten KI-Methoden, dass sie wirklich sehr schnell Effizienzen fördern können, sehr schnell Verbesserung fördern können. Also da kann man durchaus mit wenig Invest ordentliches gewinnen. Ja, deswegen lohnt sich es auch, sich das anzuschauen.
Wie sich das anhört, arbeitet ihr auch dementsprechend wahrscheinlich mit agilen Iterationen mit euren Kunden zusammen, sodass ihr schnell ins Testen gehen könnt und verbessern könnt und da wahrscheinlich einen engen gemeinsamen Entwicklungsprozess habt, oder?
Genau, das hängt auch immer stark vom Kunden ab. Also das ist auch erstaunlich zu sehen. Da ist der Mittelstand meistens den großen Konzernen, hat da die Nase absolut vorn.
Weil
die Entscheidungswege einfach schneller sind. Also der Mut ist nicht da, ne? Also viele trauen sich nicht, aber wenn sie sich trauen, sind die Entscheidungswege schnell und die Ressourcen vorhanden und es geht einfach alles schneller, sodass auch schneller die Quick Wins kommen und dann ist dann halt auch mehr Mut da, ja. Dann setzt der Prozess halt relativ schnell fort. Und das ist toll, ja. Aber es gibt tierische Unterschiede. Also um ein Beispiel zu geben, dass ein Startup auch aus Spanien, das den Rekord für die Integration von NARIS bisher hält, das hat weniger als eine Minute dafür gebraucht. Also da haben wir extra mal Uhr aufgesetzt, waren per Zoom kombiniert und haben gesagt, so, wir messen jetzt mal. Ja, also wirklich für die gesamte Integration von NARIS in ihrer internen, die nutzen das intern. In ihren internen Applikationen haben sie mit der Info, die wir denen gesandt haben, irgendwie 58 Sekunden gebraucht.
Wow.
Das gleiche, also wirklich exakt die gleiche Arbeit, hat ein DAX-Unternehmen getan mit irgendwie drei Agenturen, die da beteiligt waren und der ganze Prozess hat mehr als 6 Monate gedauert.
Wahnsinn.
Und das sind halt, da sind die Unterschiede. Also die sind massiv und da lohnt sich wirklich einfach mal machen, einen klaren Verantwortlichen benennen, und einfach mal ausprobieren.
Ja. Das ist ein schöner Appell auch an unsere Zuhörer aus dem Mittelstand, da tatsächlich die Chance zu nutzen, dass man flexibel und agil ist und das einfach mal ausprobiert, eure Technologie zu nutzen. Kannst du vielleicht noch ein paar Beispiele vielleicht von euren, was habt ihr für mittelständische Kunden? Oder vielleicht fallen dir so ein paar Szenarien ein. Wir haben jetzt schon von Produktion geredet, Ersatzteile, Baumarkt, Konsumbereich, also Kleidung, Mode. Was habt ihr da noch so vom Mittelstand aus?
Also beim Mittelstand haben wir tatsächlich viele die entweder Ersatzteil oder Bauteilhandel betreiben, sowohl B2C als auch B2B. Und gerade ich sag mal, Ersatzteil-Bauteilhändler im B2B-Bereich, die sind oft auf dem Mittelstand, also oft Mittelständler, die halt ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Produktkategorie halt bedienen und da eine Nische haben und auch eine sehr gute Marktpositionierung und in dem Bereich jetzt halt stärker digitalisieren wollen und den Bereich stärker wachsen lassen wollen, weil sie sehen, dass die Kunden das fordern. Also das ist etwas auch, was wo die Datenlage auch schon immer gut vorhanden ist, ne? Wir brauchen halt irgendwie entweder Fotos oder Cut-Modelle von den Ersatzteilen, damit wir weitermachen können. Auf den Cut-Modellen stellen wir uns dann selber Fotos her. Aber irgend so eine Ausgangsbasis müssen wir haben, damit wir starten können. So, und der zweite Bereich, der relativ häufig sind in der Tat selber Produzenten, also Maschinenbauproduzenten. Und da haben wir durchaus auch ein paar Mittelständler, die halt auch eine bestimmte Nische bedienen, ja, die jetzt halt nicht irgendwie riesengroße Maschinen bauen, aber halt eine ganz bestimmte Nische bedienen, bestimmte Elektronikklemmen, ja, oder bestimmte Bauteile und da auch Marktführer sind in diesem Bereich. Das ist halt immer wieder erstaunlich in Deutschland, wenn man da in all diese kleinen Städtchen fährt und da sitzt dann halt ein Weltmarktführer nach dem anderen. Die da halt auch genauso sowohl für ihre internen Prozesse als auch für die externen Prozesse, also Richtung Kunden, die Ersatzteilerkennung einbauen. Ein Bereich ist auch nach einer M&A, also Unternehmen, die mit anderen Unternehmen fusionieren und dann ihre Produktpalette vereinheitlichen wollen und streamlinen wollen. Da können wir auch helfen, über die Bilderkennung halt zuzuordnen, welche Produkte zueinander gehören und welche Produkte ähnlich sind.
Ah, spannend. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also wenn man dann irgendwie, also für intern einfach um diesen Merge-Prozess zu erleichtern, dass man dann die Produkte irgendwie abgleicht und erkennt. Super spannend. Das fand ich jetzt einen guten Einblick, was ihr so mit Mittelständlern macht. Schauen wir mal in die Zukunft von eurem Unternehmen. Du sagst, ihr seid jetzt 5 Jahre am Markt. Gehen wir mal 10 Jahre weiter ins Jahr 2030. Was würdest du sagen, wie sieht Tenaris da aus?
10 Jahre weiter.
Ja, in
Ja,
zehn
was für
Jahren.
uns, sehr gut. Also wir haben uns so zwei Sachen auf die Fahne geschrieben, ne? Das erste ist, dass wir wirklich einen bedeutenden Teil zur europäischen KI-Landschaft beitragen. Also wir sind überzeugt davon, dass wir in dieser globalen Welt, dass wir als Europa da ein bedeutender Teil der gesamten KI-Entwicklung werden müssen. Also, weil wir halt einfach anders ticken und das perfekt ergänzen. Ja, also China ist halt mega dynamisch und prescht immer vor und das ist sensationell. USA hat da auch ihren eigenen Touch und gerade Kanada im Bereich KI sind da halt auch sehr führend und machen tolle Sachen. Und was ich hier in Europa sehe, ist, wir gehen also haben erstmal oft Bedenken und sind vorsichtiger, aber daraus entstehen halt auch sehr viele Impulse, wie die Datenschutzverordnung, die für mich auch extrem wichtig ist, ja, und was ich auch super finde, dass wir es aus Europa, als Europa da so einig waren und so etwas auf die Beine gebracht haben. Und da sind auch wichtige Elemente, ja, und das ist absolut notwendig. Gerade im Bereich KI sind diese moralischen, ethischen Einflüsse extrem wichtig. Und das wäre halt schade, wenn das verloren geht, weil wir zwar Grundlagenforschung betreiben, aber keine Player in der Anwendung haben, die irgendwie bedeutenden Märkte da erschlossen haben. Deswegen finde ich das sehr, sehr wichtig, dass wir da vorwärts kommen und wir als NIRIS möchten halt einen Beitrag dazu leisten, dass KI in der Anwendung in Europa eine wichtige Säule wird. Und auf der anderen Seite möchten wir ein Team bauen, das gerne bei uns arbeitet, ja, also das und fähig dazu ist, ja, also wir möchten die so weit entwickeln, dass die sowohl fähig sind als auch willens sind, ihr Bestes zu geben, Tag für Tag. Und das ist noch die größere Herausforderung wahrscheinlich als
Wie
das
viel
erste.
Mitarbeiter habt ihr aktuell?
Wir sind jetzt knapp 25.
Ja. Da stemmt ihr schon eine ganze Menge mit 25 Leuten. Also Achtung.
Ja, das stimmt. Und davon ist Großteil R&D. Also das ist halt das Schöne an der Engine selber, dass die wenig Pflege braucht. Ne? Das läuft ja alles komplett automatisch.
Ja.
Also die Mehrheit unserer Entwickler macht R&D und sieht zu, dass die Engine halt immer State of the Art bleibt.
Das heißt, langfristig KI in Europa stärken mit den zwei schlagenden Herzen in der Brust. Das eine ist die europäische Vorsicht und Zurückhaltung und das andere ist aber das mal machen, oder? Also, dass man das irgendwie eine gute Waagschale hinkriegt. Ich finde das ganz toll, diesen Blickwinkel, den du da mit einbringst, weil der ja oft vergessen wird, wenn wir versuchen, den anderen hinterher zu hecheln, ne? Dass wir trotzdem ja, eine europäische Geschichte haben, die eben auch so Werte wie Zurückhaltung und Vorsicht und Skepsis, eine gesunde Skepsis mit einbringt und die bei dem Thema KI vielleicht eben auch, oder durchaus auch wertvoll ist, ne? Dass man das irgendwie nutzt als Chance und dann aber trotzdem vorankommt, die Technologie weiterentwickelt. Finde ich
Absolut.
gut, dass du das so sagst. Genau, das war das eine, dass du sagst, da KI in Europa stärken und das andere euch vergrößern zu wachsen. Und ja, gibt's einen Ausblick technologiemäßig oder ist das top secret?
Nein, gibt es schon. Also was wir möchten, wo wir aktuell sehr stark dran arbeiten, wir sind natürlich auch komplett in der agilen Welt unterwegs, sodass wir da auch sehr, sehr stark reagieren auf Kundenwünsche und auf Kundenanforderungen, sind auch mit unseren Kunden sehr eng in Kontakt. Und was jetzt aktuell ein sehr wichtiges Thema für uns ist, ist der gesamte Bereich synthetischer Daten. Ja, viele unserer Wettbewerber brauchen tatsächlich ein Foto, um zu arbeiten. Also die können synthetisch keine Bilder herstellen. Und wir haben da sehr viel dran gearbeitet, einen Prozess aufzusetzen, der auch vollautomatisiert und zu geringen Kosten synthetisch Bilder herstellt, sodass wir halt unseren Kunden sagen können, wir brauchen keine Bilder, ihr müsst jetzt nicht anfangen, Fotografen zu engagieren, sondern wir können all das, was wir zum Füttern der Engine und auch für einen möglicherweise notwendiges Training brauchen, das produzieren wir uns selber eben. Das heißt, was wir brauchen, sind
Spannend.
halt Cut-Modelle und wir müssen natürlich auch wissen, worum es geht. Und dann produzieren wir den Rest selber. Und wenn es dann halt, wenn wir irgendwie sehen, dass sehr, sehr viele Anfragebilder aus einem Lager kommen und da im Hintergrund halt immer so ein bestimmter Hintergrund vorhanden ist, mit dem die Engine irgendwie nicht klarkommt, ja, dann können wir halt sehr einfach diesen Hintergrund synthetisch hinter alle Teile packen und das dann nochmal hochladen und der Engine beibringen, diesen Hintergrund besser zu verstehen. Und in diesem ganzen Bereich synthetische Daten, Ergänzung vorhandener Datasets mit synthetischen Daten, und auch eine vollständige Erstellung eines Index basierend nur auf synthetischen Daten. Da sind wir momentan sehr viel dran zu forschen und das immer weiter auszubauen.
Super, super spannend. Echt total interessant. Ich verfolge euch natürlich weiter. Vielleicht sprechen wir uns dann in 10 Jahren nochmal. Das wäre eine ganz coole Geschichte. Anna, ich gucke ein bisschen auf die Uhr. Ich weiß, du hast gleich noch einen Anschlusstermin. Deswegen danke ich dir an dieser Stelle einfach schon mal ganz herzlich für das, was du erzählt hast. Gibt es noch irgendwas, was du irgendwie mit auf den Weg geben kannst? Motivation, Tipps?
Ja, sehr gern. Vielleicht jeder, der das mal testen möchte, kann es sehr gern für 2 Wochen kostenlos tun. Einfach mal mich anpingen, ansprechen und setzen wir dann sehr gerne auf.
Super, das ist ja cool. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Ja, dann danke ich dir an dieser Stelle und wünsche dir noch einen ganz wundervollen Tag. Vielen Dank.
Danke, vielen Dank, Miriam.